Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deutsch-Österreichische Freundschaft. Heute mir gegenüber Srdjan Govidarica.
Guten Tag.
Er ist Korrespondent für den ARD-Hörfunk hier in Wien und hat eine Konsonanten-Vokalratio von 5:1 in seinem Vornamen.
Bemerkenswert. Sehr schön gesagt.
Haben sonst nur so kroatische Inseln oder so.
Genau, Krk. Da gar keine Vokale.
Stimmt, ja. Geboren ist der Srdjan in Sarajevo und wie er nach Deutschland gekommen ist und wie er in den Journalismus gekommen ist und wie er dann nach Wien gekommen ist. Darüber reden wir heute. Außerdem natürlich über die tolle neue Zeit, die angebrochen ist in Österreich unter Sebastian Kurz. Natürlich auch über den Balkan möchte ich mit Srdjan reden. Es gehört zum Berichtsraum der Wiener Kollegen und Kolleginnen hier von der ARD. Und uns wird Srdjan auch noch erklären, warum hier auf dem Balkan Zoten gerissen werden über Sebastian Kurz.
Sehr gerne.
No jokes with names eigentlich. Aber in dem Fall machen wir das doch. Bevor wir anfangen, ganz kurz schamlose Eigenwerbung. Wenn ihr nicht warten wollt, bis alle Jubeljahre mal wieder ein Podcast rauskommt. Ich habe ein Newsletter, jetzt ist schon wieder was passiert, heißt er. Wöchentlich kommt er, versprochen. Und weil ich zu doof bin, das technisch hinzukriegen, kann man das noch nicht googeln. Und das tut mir leid, aber irgendwie kriege ich es dann noch hin. Bis dahin in meinem Twitter-Handle und in den Shownotes findet ihr alles, was ihr wissen müsst, um euch da anzumelden. Einleitend, wir sitzen hier in einem Café in der, wie heißt die Gasse hier?
Neustiftgasse.
Neustiftgasse. Und neben uns Verkehr, deswegen brummt es ein wenig manchmal. Ich hoffe, das geht trotzdem in Ordnung. Entschuldigung für die Tonqualität an der Stelle. So, fangen wir an. Srdjan, du bist in Sarajevo geboren und dann wann nach Deutschland gekommen?
1992 mit Beginn des Bosnienkrieges, wie viele andere auch. Ich hatte sehr viel Glück und war nur 14 Tage, in Anführungszeichen nur 14 Tage im umkämpften Sarajevo. Und dann ist es meinen Eltern gelungen, mich zu den Großeltern nach Belgrad zu schicken. Dort war ich dann eine Zeit lang. Meine Eltern sind in Sarajevo geblieben, wie viele, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass das so lange dauert und so schlimm wird. Und dann hatten sie wiederum sehr viel Glück und sind mit einem der letzten offiziellen Konvois Ende 92 aus der Stadt rausgekommen. Und dann sind wir nach Deutschland, wo wir 88 bis 89 schon mal waren, weil mein Vater da ein Stipendium hatte und haben da im Prinzip einfach angeknüpft.
Ja. Ganz spannend jetzt, wenn man wahrscheinlich in so einem Land ist, wo die Diskussion über Flüchtlinge das Wichtigste ist, sowohl politisch als auch in den Medien. Beeinflusst dich das eigentlich irgendwie, dass du sozusagen so eine eigene Geschichte hast und das hier so siehst, dass es so ein Riesenthema ist?
Na gut, also ich sage immer gerne, dass man Flüchtling ist, man dann irgendwie für immer. Also es prägt. Ich habe eine ganz andere Zeit mitbekommen. Ich bin in einem Deutschland angekommen, in dem wir Flüchtlinge in Anführungszeichen ganz anders wahrgenommen worden sind als heute. Uns sind Menschen mit viel Interesse begegnet, mit viel Empathie, also zumindest habe ich das so erfahren. Damals gab es sowas nicht wie große Angst vor fremden Kulturen oder was auch immer. Das hat sich tatsächlich deutlich geändert. Also diesen Gedanken habe ich auch häufig. Warum sind jetzt plötzlich geflüchtete Menschen ein Problem? Und damals waren sie es nicht. Und in den 90er Jahren waren das nicht gerade wenige, die nach Deutschland gekommen sind oder in westliche Staaten. Gerade aus Bosnien, auch da leben viele Muslime. Auch dieses in Anführungszeichen Problem gab es damals schon, aber es wurde einfach in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen. Hm.
Was ist so ein, was hast du so als erstes von Deutschland im Kopf so, oder dein erstes Deutschland-Aha-Erlebnis?
Ja gut, Deutschland ist auch für mich damals das 13-Jährigen ziemlich klar erkennbar gewesen, als ein dramatisch weiterentwickeltes Land als das, in dem ich gelebt habe. Jetzt mal auch den Kriege abgesehen, macht sich bemerkbar in der Architektur, in dem Zustand der Gebäude und hört dabei auf, dass ich kann mich wirklich erinnern, selbst als 13-Jähriger gedacht zu haben, dass sowas wie, naja, zum Beispiel die deutsche Polizei, die irgendwie so als Förster gekleidet überhaupt keine Respekt einflößende Wirkung hatte, sich deutlich unterschieden hat zu der, die ich kannte, die eher so ein bisschen auf Respekt und Angst getrimmt war. Und dass irgendwie, ich hätte das damals bestimmt nicht so formulieren können, aber dass ich das Gefühl hatte, irgendwie ist die Zivilisation einen Schritt weiter. Daran kann ich mich erinnern, ja.
So, du hast dann Abitur gemacht in Heidelberg?
Genau, wir haben lange in Heidelberg gelebt. Dort habe ich meine quasi, also die, sagen wir mal, wichtigen Teile der Jugend verbracht, inklusive Abitur, inklusive sehr vieler Freundschaften, einer Band und so weiter und so fort.
Oh, du hast in der Band gespielt. Was habt ihr gemacht?
Genau, ich bin Ska-Gitarrist lange gewesen, muss ich leider sagen, weil es jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen eingeschlafen ist.
Ja. Deswegen auch Fred Perry, ein schwarzes Fred Perry-Shirt. Hattest du schon an? Das nur sozusagen zur popkulturellen Verortung, das gehört irgendwie
sehr
dazu.
Gut. Ska-Punk
und Fred Perry gehört irgendwie dazu, ja.
Genau.
Wie rutscht man dann ab in Heidelberg in den Journalismus? Wo geht man hin?
Ich bin journalistischer Spätzünder. Ich bin niemand, der mit 16 schon für eine Schülerzeitung geschrieben hat. Ich hatte sehr früh Kontakte zum Journalismus. Meine Mutter ist Fernsehjournalistin gewesen in ehemaligen Jugoslawien, allerdings im Kinder- und Jugendprogramm. Also was Journalisten so machen und wie das so läuft und so weiter, das war mir schon alles klar. Und es war mir auch relativ früh klar, dass ich, wie man so schön sagt, etwas mit Medien machen will. Ich wollte aber eher in die zweite Reihe. Ich wollte in die Organisation und Planung von Medienunternehmen und habe auch etwas studiert, was in die Richtung geht, Medienmanagement in Hannover. Das war ganz lustig, weil Journalisten waren eigentlich so ein bisschen ja, unser Gegenpart. Wir waren diejenigen oder wurden dazu ausgebildet, den doofen Journalisten zu erklären, wie man es eigentlich zu machen hat. Das heißt, Journalisten hatten bei uns in meinem Institutsumfeld keinen so richtig guten Ruf. Und bei mir war es dann der Kollege Zufall. Ich brauchte ein universitäres Pflichtpraktikum und um ganz ehrlich zu sein, habe ich mich zu spät darum gekümmert. Ich wollte nach Köln, da lebte meine Freundin, heutige Frau, damals schon. Und alle coolen Praktikumsplätze aus meiner Sicht, so Viva oder so, waren schon ewig vergeben. Und das Einzige, was mir noch übrig blieb, war die bosnische Redaktion bei der Deutschen Welle. Und dann dachte ich so, mein Gott, also naja, bevor ich nichts kriege und vielleicht wird es ja auch gar nicht anerkannt, aber okay, ich mach's. Und daraus, es klingt jetzt nach einem Klischee, praktisch am ersten Tag eine richtig große Liebe zum Radio geworden. Die haben mich am ersten Tag auf den Sender gelassen. Wenige Tage später wurde Zoran Djindjic in Belgrad ermordet.
Das musst du nochmal ganz kurz erklären, ich hab's nicht im Kopf.
Zoran Djindjic, der ehemalige serbische Ministerpräsident, der einem Attentat zum Opfer gefallen ist in Belgrad. Er wurde, also so wie man es in amerikanischen Filmen kennt, von einem Scharfschützen niedergestreckt. War eine Riesengeschichte zu der Zeit. Und ich hatte einen Verwandten, der sich mit Zoran Djindjic ist ursprünglich Soziologe gewesen, ein Bürolager geteilt hat. Und ich konnte dieses Interview irgendwie einstehlen. Und das war dann so ein erster beruflicher Erfolg im Radio. Und die haben mich dann auch ihn interviewen lassen und so. Seitdem habe ich praktisch für Geld nichts anderes gemacht als Radio. Also es gab sehr schnell dann den Kontakt zum WDR, Deutsche Welle, WDR damals in der gleichen Stadt noch. Und auch da zu der südosteuropäischen Redaktion, die es im WDR immer noch gibt, was viele nicht wissen. Also der WDR sendet Sendungen in Fremdsprachen, immer noch als einzige ARD-Anstalt meines Wissens nach. Und dort habe ich länger moderiert und die Nachrichten gesprochen auf Bosnisch oder auf Serbokroatisch, wie du auch immer das nennen willst. Ja, so ergab sich das dann irgendwie. Und da war ich in diesem großen Danker-WDR irgendwann drin und hatte länger als Freier gearbeitet. Dann kam das Volontariat. Und danach habe ich im WDR ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Also ich habe mich sehr früh entschieden, Radiomacher gerne zu sein und habe bei unterschiedlichsten Wellen gearbeitet, habe aber dann auch so ein bisschen die Seiten gewechselt und war als Referent in der Hörfunkdirektion mehrere Jahre im Job. Und das war jetzt alles im Fast Forward. Und dass ich mich in Wien wiederfinde, hat auch damit zu tun, weil ich, ne, wenn man in der Hierarchie als Referent arbeitet, ist es kein großer Unterschied, ob du in einem Medienunternehmen arbeitest oder in einem Unternehmen, das Schrauben herstellt. Weil du schreibst Briefe, du schreibst Reden, du feilst an Strategien. Und da ist die Gefahr, und ich kenne einige Beispiele, wo es tatsächlich so passiert ist, dass du dich journalistisch nicht mehr resozialisieren lässt, relativ groß. Und ich habe mir versprochen, bei mir wird es nicht passieren. Ich werde nicht im Schweiß ausbrechen, wenn ich eine Nachrichtenminute schreiben muss. Und deshalb wollte ich unbedingt zurück in den Journalismus, unbedingt zurück irgendwie an die Front und mehr an der Front als Korrespondent geht bei uns im Job, war es nicht. Deshalb bin ich sehr froh, dass es geklappt hat.
Warum Wien? War das dein Wunsch eigentlich oder wurde das an dich herangetragen?
Also so richtig was wünschen kann man sich eigentlich nicht. Bei mir passte das halt wegen der Sprachen. Also wir sind für 12 Länder zuständig, komplett Ex-Jugoslawien. Da bin ich sprachlich im Vorteil, schlicht und einfach. Ich will es nicht überbewerten, aber auch nicht runterspielen. Das ist, hilft einfach enorm, wenn man eine Zeitung selber gucken kann.
Ich habe jetzt rausgehört, du gehst ganz entspannt damit um, quasi, dass du also sozusagen berichtest über den Balkan und selber vom Balkan bist. Es gab hier in Österreich gerade vor ein paar Tagen nach der Verleihung des Romy, also als ein Fernsehpreis, da gab es ein bisschen Diskussion, weil da wurde ein Film ausgezeichnet, Die Migrantigen heißt der, super Film übrigens, kann ich nur empfehlen. Und da waren die Schauspieler irgendwann so, dass sie sagten, ja, vielen Dank für den Preis, aber wir würden jetzt auch gerne mal Österreicher spielen und nicht immer irgendwie die Ex-Jugos oder Araber oder was auch immer. Du hast also kein Problem damit, dass du sozusagen als aus Jugoslawien stammend dann über den Balkan berichtest.
Die Frage kommt oft. Ich bin auch tatsächlich im WDR mal Teil einer journalistischen Talentwerkstatt für junge Menschen mit Migrationshintergrund gewesen. Das ist jetzt aber wirklich verjährt. Und da waren wir auch schon in einer Gruppe, die sich gefragt hat, bin ich journalistisch so schlecht, dass ich jetzt diese Karte ziehen muss und so. Und jeder hat es anders für sich beantwortet. Meine Antwort auf die Frage, ich sehe das als eine Art Zusatzqualifikation. Also es gibt Leute, die haben in ihrem journalistischen Portfolio die Tatsache, dass sie sich seit frühester Kindheit für Fußball interessieren und gehen in Sportjournalismus. Und ich habe in meiner Biografie eine Erfahrung, wie es ist, zum Beispiel in Deutschland aufzuwachsen, ohne dass Oma und Opa schon da gelebt haben. Und mit Blick jetzt auf mein Berichtsgebiet habe ich einfach gewisse Erfahrungen und Kenntnisse, die andere vielleicht nicht haben und die mir im Alltag helfen.
Okay, wir sitzen in Wien, das ist ja das Tor zum Osten im Prinzip. Viele Deutsche, mit denen ich so umgehe, haben gar keine Ahnung, wie weit im Osten wir sind. Ich erinnere mich, ich bin weggegangen damals aus Berlin, habe bei ntv.de gearbeitet in der Sportredaktion und die haben gesagt, ach super, du bist jetzt in Österreich, dann kannst du immer Bayern München für uns machen. Ich habe gesagt, Bayern München, seid ihr wahnsinnig, das ist 500 Kilometer weit weg, ich brauche 5 Stunden, da bin ich in 3 Stunden in Budapest, in 4 Stunden in Zagreb, in 5 Stunden kann ich mich an der kroatischen Adriaküste sonnen. Nee, mache ich nicht. auf keinen Fall. Wie oft bist du eigentlich auf dem Balkan? Erzähl mal, wie ist so anteilsmäßig deine Arbeit und was sind so die Schwerpunkte für dich auf dem Balkan?
Ja gut, das sind 12 Länder. Es ist ziemlich viel, weil die Gesellschaften, man sagt ja immer der Balkan, aber Slowenien und Albanien, das sind Welten dazwischen. Und das macht es kompliziert, das ist ja kleinteilig, das ist ein vergleichsweise, wenn man es mit anderen ARD-Studios vergleicht, ein geografisch relativ kleines Berichtsgebiet. Also wir sind in wenigen Flugstunden in allen Hauptstädten, das ist in Nairobi ganz anders. Aber dieser Vorteil wird so ein bisschen quasi negativ ausgeglichen durch die Kleinteiligkeit. Wir sind 3 Korrespondenten, das macht das Studio, wir sagen immer, zu einem Reisestudio. Also wir haben die Möglichkeit, viel zu reisen und versuchen tatsächlich zu gucken, dass immer einer irgendwo draußen ist. Und das gelingt uns mal besser, mal schlechter. Dadurch zum Beispiel, dass Österreich durch die Wahl und so sehr im Fokus war, waren wir zum Beispiel im letzten Viertel des letzten Jahres hauptsächlich hier. Aber ich bin mit Sicherheit einmal im Monat irgendwo. Gerade frisch aus Budapest zurück. Ich war jetzt kürzlich, habe ich für ein Feature recherchiert in Bosnien. Und das wird sich auch hoffentlich so fortsetzen, weil das macht irgendwie den Job aus. Wir sind mit wirklich hervorragenden Kollegen ausgestattet in diesen ganzen Ländern, die uns als sogenannte Stringer zuarbeiten. Das heißt, man müsste theoretisch nicht. Das sind alles Journalisten, die zum Teil seit 25 Jahren für die ARD arbeiten, diese Länder wirklich sehr, sehr gut kennen. Und nicht nur organisatorisch, sondern auch intellektuell in unser Input sind. Also bei vielen Fragen müsste ich googeln, um ehrlich zu sein. Und das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, wenn diese Menschen nicht da wären. Die Erfahrung ist, und das brauche ich dir als Journalisten sicherlich nicht zu erzählen, wenn man selber irgendwo war, wenn man es gesehen hat, dann schreiben sich die Stücke einfacher, sie werden besser, sie werden spannender, sie werden interessanter und davon profitieren wir enorm, dass wir halt reisen können.
Das muss man übrigens diesen Medienmanagement-Fuzzis mal sagen, dass sie mehr Geld raushauen sollen für Reisespesen und so weiter.
Exakt.
Von deinem Empfinden her, wo fängt eigentlich der Osten an und wo ist der Westen auf dem, was wir
wahrscheinlich völlig fälschlicherweise als den Balkan sehen. Also wir haben zwei Länder, die in der EU sind, Slowenien und Kroatien. Also wenn du jetzt mal Ungarn wegnimmst aus einem Bereich, ich meine jetzt nur sozusagen südlich von Österreich, nur Slowenien ist Eurozone, wenn mich das nicht ganz täuscht. Genau, in Kroatien bezahlt man noch nicht mit Euro. Gibt es da überhaupt eine Grenze? Würdest du so eine Grenze aufmachen?
Also es ist jetzt schwierig, eine richtige Grenze zu finden. Ich kann mich noch als Kind erinnern, dass meine Eltern darüber gewitzelt haben, wenn man aus Bosnien, wir lebten in Bosnien, nach Deutschland zum Beispiel fuhr. Dann hattest du in Bosnien sehr unordentliche, ein bisschen wackelig gebaute Dörfer. In Kroatien war das schon ein bisschen sortierter. In Slowenien schon fast wie im Westen. Dann kam Österreich und dann kam Deutschland sozusagen als das... sozusagen das am besten organisiert. Und auch schon damals war zum Beispiel Slowenien eher westlich orientiert. Der Musterschüler Jugoslawiens, ein deutlich weiterentwickeltes Bundesland Jugoslawiens als zum Beispiel Bosnien oder als anderes ganz extremes Beispiel der Kosovo. Und auch ein Land, das durch die Nähe zu den Alpen und so weiter und so fort auch immer eine deutlich stärkere westliche Orientierung hatte. Es gibt einen Hinweis, die Slowenen sprechen einen eigenen Dialekt des Südslawischen, also eine eigene eigenständige Sprache, und sind die einzigen Slawen, die, wie wir sagen, falsch rum zählen, so wie die Deutschen. Sie sagen auch 2 und 20 und nicht 20 und 2. Das ist zum Beispiel so ein Hinweis darauf, dass... Deshalb, wenn ich jetzt eine Grenze ziehen müsste, würde ich Slowenien sozusagen noch in die Westecke mitnehmen und Kroatien dann aber schon nicht mehr.
Kroatien ist in der EU. Es gibt einige Länder, die Beitrittskandidaten sind. Was glaubst du, fehlt so einem Land wie Bosnien zum Beispiel, in die EU reinzukommen?
Bosnien ist natürlich jetzt echt ein extremes Beispiel. Also da könnten wir jetzt sicherlich mehrere Folgen eines Podcasts mit füllen, was Bosnien alles fehlt. Bosnien ist tatsächlich im Moment, präsentiert sich eigentlich hauptsächlich mit Mängeln. Es ist ja ein de facto geteilter Staat, der aus einer sogenannten bosniakisch-kroatischen Föderation und der serbischen Republika Srpska besteht. Das ganze Land ist aufgebaut auf einer Teilung. Alles muss dreifach existieren. Mein Lieblingsbeispiel ist, auf den bosnischen Zigarettenschachteln steht der Hinweis, Rauchen tötet, dreimal wortgleich, einmal auf Kyrillisch allerdings, aber einmal auf Kroatisch, einmal auf Bosnisch und einmal auf Kyrillisch, und alle verstehen es. Das jetzt nur so als kleine Anekdote. Ansonsten ist Bosnien mit die höchste Arbeitslosigkeit weltweit. Letztens kam eine Statistik raus, dass nur in Djibouti und im Kongo mehr Menschen arbeitslos sind. Was sehr auffällig ist, ist gerade vor Wahlen, und dieses Jahr stehen Wahlen in Bosnien an, die Nationalisten, die in Bosnien im Prinzip pausenlos seit dem Krieg das Land regieren, anfangen, die ethnonationalen Spannungen so ein bisschen ansteigen zu lassen, weil sie das erkannt haben als Patentrezept für den Machterhalt. Wenn ich sage, die anderen sind böse und wollen euch wehtun und ich kann euch beschützen dagegen, dann sichert es Wahlerfolge und es sichert, dass die Wähler in Strömen dazukommen. Das führt dazu, und das ist das Problem, warum es, sagen wir mal, schwierig ist mit dem Zugang zur EU, dass sowas wie Politik, wie wir sie verstehen, da nicht stattfindet. Also im Sinne von, man nimmt Probleme seiner Bürger an und löst sie. Es gibt Menschen, die sagen, in Bosnien findet nicht Bad Governance statt, sondern No Governance, weil schlicht und einfach in vielen Dingen einfach gar nichts unternommen wird. Ich habe jetzt recherchiert zu der wirklich bedrohlichen Luftverschmutzung im Land. Also Sarajevo hat da echt ein geografisches Problem. Es ist halt in so einem Talkessel. Aber auch darüber hinaus sind das Werte, die in westlichen Großstädten zu Großalarm führen würden. Und Kinder dürften nicht in die Schule, und in Sarajevo passiert exakt nichts. Es passiert chronisch nichts. So dass man sich schon fragen muss, also ich meine, auch die regierenden Politiker atmen diese Luft ein. Warum machen sie nichts dagegen? Und die These, die viele vertreten, ist, das sind anstrengende Vorhaben, die lange Zeit brauchen, die nicht den schnellen Erfolg liefern. Und die Erfahrung zeigt, dass es mit dieser Betonung der Unterschiede zwischen den Volksgruppen, mit Angstmacherei und ähnlichen Dingen, die Sache viel besser flutscht. Deshalb gibt es da, und wenn wir jetzt in Probleme der Rechtsstaatlichkeit, Korruption und ähnliche Dinge einsteigen, viele, viele Punkte, die noch gemacht werden müssen, bis das auf irgendein Level ist, das der EU entspricht.
Du hast es angesprochen, Nationalisten haben das ja nicht entdeckt. Also es ist ja ein Muster, das sich durchzieht. Also wenn man andere verantwortlich macht, dann macht es die Sache vor allem selbst einfacher. Was mir für ein Gedanke kommt dabei ist, wir reden in Österreich viel darüber, dass österreichische Politiker angeblich Angst davor haben oder Angst davor machen, dass sich Konflikte wie zum Beispiel der Bürgerkrieg in Syrien oder auch ganz akut der Konflikt zwischen Kurden und Türken sozusagen im Land hier in Österreich wiederfindet. Wie war das eigentlich? Weil es sind ja nun mal viele Menschen auch nach Österreich, nach Deutschland geflohen im jugoslawischen Bürgerkrieg. Wie hat sich das eigentlich in Deutschland und in Österreich niedergeschlagen? Gab es da eigentlich auch so Spannungen, gegenseitige Demos, wie auch immer?
Von allem ein bisschen, ja. Also es gab, ich war selber, wie vorhin erzählt, in der damals jugoslawischen Sendung des Westdeutschen Rundfunks gearbeitet, die, als es in Jugoslawien mit den Konflikten losging, auseinandergefallen ist. Also da gab es gibt in den Archiven des WDR wirklich Meter von Akten, die diesen Konflikt darstellen. Also auch auf dieser Ebene gab es das natürlich schon. Die Menschen hatten dann sehr schnell Kulturvereine gegründet, die früher jugoslawische Kulturvereine waren und sozusagen so ein bisschen Zentren der Diaspora. Die wurden dann auch getrennt nach den neu gezogenen Grenzen. Sagen wir mal so, wer wollte, konnte sich ganz wunderbar fernhalten von den anderen Ethnien. Und das haben viele auch gemacht. In Österreich war es sicherlich nicht anders.
Bleiben wir jetzt nochmal bei den EU-Aussichten. Österreich ist ja natürlich aufgrund seiner Geschichte und aufgrund von wirtschaftlichen Verflechtungen auf dem Balkan stark vertreten. Mal mehr, mal weniger gut, wenn wir mal über die Hypo Alpe Adria reden, eine Bank, die sich also mit Krediten im Alpen-Adria-Raum ziemlich in die Nesseln gesetzt hat und ziemlich viele Milliarden Verlust geschrieben hat. Aber wie gesagt, Österreich ist dort sehr stark verankert, stellt sich gerne so als Brückenbauer dar. Das ist ja sozusagen das Buzzword, auch in der Frage Russland gerade, also wenn es darum geht, russische Diplomaten auszuweisen, ist Österreich nicht auf der EU-Linie, weil sie sagen, wir wollen Brückenbauer sein, wir wollen Dialogbereitschaft zeigen und so. Und diese Rolle wollen sie eben auf dem Balkan auch übernehmen. Was glaubst du, inwiefern kann Österreich diese Rolle übernehmen und macht es das im Moment?
Also jetzt mit Blick auf die EU-Ambitionen der Balkanländer sehe ich diese Brückenrolle im Moment nicht. Die ist im Moment auch nicht so richtig notwendig, weil es keine... Ja, die EU hat ja gerade kürzlich ihre Erweiterungsstrategie für den Westbalkan bekannt gegeben. Es ist also EU-Konsens, dass die Staaten, um die es geht, also das ist Serbien, das ist Bosnien, das ist Mazedonien und auch Albanien und Kosovo dann mit Abstrichen, tatsächlich ihren Platz in der EU haben werden, wenn sie sich denn anstrengen. Das ist ein kleiner Paradigmenwechsel tatsächlich, weil noch vor bestimmt nicht viel länger als einem Jahr, glaube ich, wäre niemand, der politischen Überlebenswillen hatte, aufgetreten und hätte gesagt, wir erweitern die EU nach Osten. Das ist jetzt plötzlich möglich. Hängt sicherlich damit zusammen, dass andere Einflussmächte den dann doch ganz spannenden Balkan auch für sich erkannt haben und dieses Vakuum, das da entstanden ist, auch wahrgenommen haben. Also Russland, also Türkei, aber auch die Golfstaaten, auch Saudi-Arabien und so. Und dann hat, glaube ich, die EU erkannt, dass möglicherweise sie diese Einflusssphäre auch verlieren können, wenn sie nichts Konkretes anbieten. Insofern hat Österreich da jetzt, glaube ich, keine große und bedeutende Rolle, jemanden zu überzeugen oder dafür zu werben, dass die östlichen Nachbarstaaten oder dass der Balkan in die EU aufgenommen wird.
Zuletzt in den Medien war die österreichische Balkanpolitik wegen Heinz-Christian Strache, der einem serbischen Blatt gegenüber gesagt hat, der Kosovo ist serbisch, was in Serbien gut ankommt, im Kosovo nicht so sehr. Das ist auch nicht österreichische Linie eigentlich. Wie wurde das von dir aus gesehen bewertet? Und was glaubst du, wie viel Schaden kann so eine Nebenaußenpolitik anrichten?
Naja, also erstens für meinen eigenen Empfinden war das sehr lustig, weil es ja, das hat man jetzt so ein bisschen vergessen. Dieses Interview erschien in der Politika, in einer der traditionsreichsten Tageszeitungen des Balkans. Und als es sich das dann hier rumgesprochen hatte, sagte der Sprecher des Vizekanzlers, das habe er gar nicht so gesagt. Und dann hat es Tage gedauert, bis man aufdröseln könnte, dass es kein gesprochenes Interview war, so wie das, was wir hier jetzt machen, sondern es ein schriftliches Interview war und die Politiker fühlte sich in ihrer journalistischen Ehre gekränkt und legte das vor. Also er hatte das gesagt, aber dann war die Diskussion schon so ein bisschen abgekühlt. Zu dem Zeitpunkt, da war die neue Regierung in Österreich relativ frisch, musste man sich dann schon die Frage stellen, wer macht denn eigentlich hier die Außenpolitik? Die sowohl das Außenministerium als auch das Kanzleramt haben sich sehr beeilt zu sagen, dass das eben nicht die offizielle Position Österreichs ist. Es hatte ja auch einen ähnlichen Vorfall ein paar Wochen davor gegeben, das heißt Vorfall, eine ähnliche Situation, da hatte Heinz-Christian Strache den höchsten Orden der Republika Srpska in Abwesenheit, muss man zu seiner Verteidigung sagen, verliehen bekommen. Die Republika Srpska möchte sich sehr gerne von Bosnien abspalten, beziehungsweise stellt diesen Staat in Frage. Auch das ist nicht die Position Österreichs und so weiter und so fort. Also da war die Frage schon, ist das vielleicht das, wovor alle gewarnt haben? Jetzt ist die FPÖ in der Regierung, die FPÖ ist auch die Partei, die das Außenministerium kontrolliert und jetzt geht's los mit, sagen wir mal, interessanten außenpolitischen Ausfällen. Tatsächlich hat sich dann aber danach gezeigt, dass ich würde so weit gehen und auch sagen, dass die FPÖ die aktuelle Außenpolitik Österreichs nicht bestimmt. Sebastian Kurz hat sich, er ist ja bekannt als Control Freak, im Prinzip alle wichtigen außenpolitischen Fragestellungen ins Kanzleramt gezogen, ganz offiziell zum Beispiel die Europapolitik, aber halt auch andere Fragen. Man hörte auch, dass die Außenministerin Karin Kneißl ein bisschen darunter leidet, dass sie sozusagen immer dann, jetzt übertreibe jetzt ein bisschen, aber immer dran, wenn es spannend wird, übernimmt der Kanzler. Das hat auch sicherlich damit zu tun, dass Sebastian Kurz da die sozusagen Deutungshoheit nicht der FPÖ überlassen will.
Wir kommen gleich zur Innenpolitik. Erst noch ein spannender Artikel von dir auf dem Blog von der ARD Wien über die etwas heikle Bedeutung des Wortes Kurz im Serbo-Kroatischen, glaube ich, wenn man es nämlich beugt. Oder beziehungsweise das heißt bei Substantiven nicht beugen, sondern...
Doch, das heißt beugen, oder?
Ich glaube, Verben beugt man. Substantive dekliniert.
Dekliniert man.
Ja. Erzähl mal, was kann man da Lustiges machen aus Sebastian Kurz?
Ja, du hast gesagt, no jokes with names. Fangen wir mal von vorne an. Du hast Serbo-Kroatisch gesagt, ganz kurz, ich benutze das sehr gerne als Sprachenbezeichnung, weil das linguistisch tatsächlich eine Sprache ist. Noch nicht mal die Voraussetzungen dafür liegen vor, dass die Sprachen als Dialekte durchgehen. Das sind dialektale Färbung. Also soweit. Kurz wird wie alle Eigennamen, wie alle Substantive im Serbokroatischen dekliniert, je nach Fall. Also kurz, kurzer, kurzer und so weiter und so fort. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Es gibt aber ein paar Fälle, da wird es schwierig. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe Sebastian Kurz getroffen, dann heißt es auch serbokroatisch Sreo sam Kurz. Und das kann bedeuten, ich habe Sebastian Kurz getroffen. Es kann aber auch bedeuten, ich habe das männliche Geschlechtsteil getroffen. Soweit so penelerhaft. Was aber auffällt, ist, dass, sagen wir mal, häufiger als unbedingt notwendig in der Presse oder in den Medien auf dem Balkan diese Form gewählt wird. Es gibt ja immer die Möglichkeit, das anders zu formulieren. Und meine These ist, es ist den Redaktionen auch bewusst, aber sie lachen sich ins Fäustchen und sagen, aha, jetzt mache ich wieder den Kurzwitz. Der aktuelle Fall, der mich zu diesem Blogartikel inspiriert hat, war, dass plötzlich irgendwie die Info in den serbischen Medien ganz groß war, dass die Großmutter von Sebastian Kurz ursprünglich aus der Vojvodina, also aus der serbischen Provinz Vojvodina stammt. Und dann haben sie getitelt, die serbische Herkunft des Kurz, was eben Srpsko Porijeklo Kurza doppeldeutig ist und Riesengelächter in den sozialen Netzwerken. Leute fragten, sind denn die anderen Körperteile auch serbisch und so weiter und so fort. Und die Kulmination dessen war, als Sebastian Kurz bei Alexander Van der Bellen, bei dem hiesigen Bundespräsidenten war, dessen, glaube ich, vorgestern verstorbener Hund.
Der ist tot.
Ja, der ist 14 geworden und ist nicht mehr unter uns. Der war ja permanent praktisch im Büro des Präsidenten.
Raucherlunge wahrscheinlich.
Möglich, passiv auch. Und Sebastian Kurz durfte ihn streicheln in dieser imperialen Kulisse in der Hofburg. Und diese Bilder gingen um die Welt. Und der Hund heißt Kita. Und Kita ist man ahnt es vielleicht schon, ein weiterer relativ derber Ausdruck des männlichen Geschlechts sei im selber Kroatischen und das Gelächter in den Medien war riesig. Also ich erinnere mich an die Oslobođenja, die Tageszeitung in Sarajevo, die titelte: Sie können sich gar nicht vorstellen, wie das Lieblingstier von Sebastian Kurz heißt. Und,
ja. Fantastisch, ja. Es geht nichts über aufgelegte Witze. Also Sirjan, kommen wir mal zur Innenpolitik, zur neuen Zeit. Das war ja der Wahlkampfslogan von Sebastian Kurz, Zeit für Neues. Und ja, da ist Sebastian Kurz angetreten und hat damit auch Widerhall gefunden, auch in Deutschland. Wir hören hier mal einen Einspieler von Sandra Maischberger, die ihn begrüßt hat bei seinem Berlin-Besuch.
Die zarteste Versuchung, seit es Populismus gibt. So spötteln die Kritiker über den neuen Bundeskanzler Österreichs. Die anderen aber bewundern seinen beispiellosen Aufstieg, seine Durchsetzungskraft und seinen Machtwillen. Wofür aber will er den einsetzen in seiner Regierungskoalition mit der FPÖ? Was kann Europa von ihm erwarten und was Deutschland?
Ja, Sirjan, was ist so neu eigentlich am Österreich unter Sebastian Kurz? Was hast du bemerkt in den letzten 120, 130 Tagen?
Ja, zunächst einmal, das Neue ist wirklich ein ganz spannender Punkt. Sebastian Kurz ist ja angetreten mit dem Versprechen, einen neuen Politikstil einzuführen, etwas ganz Neues zu schaffen. Und da steckt ja irgendwie eine Kritik an der etablierten Politik drin. Erstaunlicherweise ist Sebastian Kurz zu der Zeit Regierungsmitglied gewesen und hat in seinem erwachsenen Leben bis dato eigentlich nichts anderes gemacht als professionelle Politik. Und trotzdem ist es ihm gelungen, mit dieser Geschichte im Prinzip gehört zu werden, und das war vielen Beobachtern zufolge ja auch mit Wahl entscheidend. Ich glaube, der Peter Filzmaier, der Haus- und Hofpolitologe des ORF, hat es mal das Österreich-Paradoxon genannt. Wie kann es sein, dass etablierte Politiker, Peter Pilz war auch so ein Beispiel, einer der erfahrensten Politiker des Landes, der in seiner Neugründung noch nicht mal das Wort Parteien nehmen will. Das nur so am Rande. Es ist schwer zu sagen, was sich so richtig geändert hat unter Kurz, weil tatsächlich so richtig viel nicht passiert ist, also richtig politisch nicht passiert ist. Wir nehmen im Prinzip ein Stück weit eine Fortsetzung des Wahlkampfes wahr. Der Wahlkampf war von Sebastian Kurz war sehr gut organisiert. Es war ein hochprofessioneller Wahlkampf, der rein fachlich brillant abgelaufen ist, und das setzt sich jetzt auch fort. Sebastian Kurz' Regierung setzt wöchentlich Themen, mit denen sie sich dann beschäftigen, sei es Familie, sei es Wirtschaft, sei es Sicherheit. Dieses Stichwort Mission Control, also
Message Control.
Message Control. Das heißt, sie versuchen die öffentliche Agenda so ein bisschen zu steuern und so weiter und so fort, was zum Teil ganz gut gelingt. Echte politische Vorhaben, die umgesetzt wurden, sind schwer zu erkennen. Viele der zentralen Themen im Wahlkampf haben sich als schlecht durchführbar erwiesen. Stichwort Kürzung des Kindergeldes für Kinder, die im Ausland leben. Das wird wahrscheinlich nach dem EU-Recht gar nicht möglich sein. Die Kürzung der Mindestsicherung hier, das ist wiederum an Österreich intern gesetzlichen Vorgaben, möglicherweise wird es daran scheitern.
Also trotzdem alles schon eingepreist ins Budget, ne? Es wurde ja eine schwarze Null präsentiert und als großer Wurf gefeiert, aber genau diese Einsparungen in diesen Bereichen, wo man noch nicht mal weiß, ob es rechtlich hält, sind schon eingepreist.
Also. Genau, also deshalb ist es im Moment tatsächlich etwas schwer zu beurteilen rein. Also sagen wir mal so, viele haben mir gesagt, lass sie doch erstmal machen. Also, gerade so mit Blick auf die Kritiker. Jetzt sind 100 Tage vergangen, das ist nicht viel Zeit, muss man wirklich zugeben. Und wir haben sie alle miteinander machen lassen. Aber so richtig handfeste im Sinne einer realpolitischen Bewertung Anknüpfungspunkte haben wir einfach noch nicht.
Ich habe ja immer gehört, irgendwie, dass wir spielen es erstmal ein bisschen langsamer, bis die Landtagswahlen vorbei sind in diesem Jahr. Das wäre dann nächste Woche oder an diesem Wochenende wird in Salzburg gewählt. Das ist dann die letzte Landtagswahl für dieses Jahr. Jetzt war ich aber heute bei einem relativ ranghohen SPÖler, der mir sagte, nee, Die warten auch noch ihre EU-Ratspräsidentschaft ab. Also das wird im Juli, übernehmen sie 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Die endet dann dementsprechend Ende des Jahres. Also erst für 2019 werden die ganz großen Projekte erwartet. Zumindest sagte er mir das. Also treffen wir uns halt in einem Jahr wieder und reden dann mal wahrscheinlich darüber, was so politisch bei rumgekommen ist. Was wir aber gesehen haben auf jeden Fall, ist das Verhalten des Koalitionspartners. Sebastian Kurz hat die Rechtsradikale, man kann es, also meine Meinung jetzt, man tut sich ja immer so ein bisschen schwer, das zu benennen, ne? Auch gegenüber, auch in meinen Artikeln schreibe ich manchmal rechtspopulistisch, manchmal rechtsextrem, manchmal rechtsradikal. Meine persönliche Meinung wäre rechtsradikal. Die FPÖ hatte also in die Regierung geholt, und du hast gesagt, es gab massive Kritiker im Vorhinein, die gewarnt haben, nicht nur vor rechter Politik, sondern eben auch vor antisemitischen Ausfällen und so weiter, für die die Partei berüchtigt ist. Sie hat genau das geliefert. Ein Burschenschafter-Skandal, nicht nur einen, sondern mehrere in Wahrheit. Der prominenteste, da ist ein Liederbuch aufgetaucht von der Wiener Neustädter Germania. In diesem Liederbuch antisemitische Lieder, allerübelste Verherrlichung der Wehrmacht. Also wirklich grottig, ganz, 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 ganz schlimme Sachen. Wir haben den Skandal, der immer noch sehr, sehr undurchsichtig ist, um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, wo gemutmaßt wird, dass die FPÖ das auf einem harten Weg umfärben möchte, mit Razzien und so weiter, Unterstellungen. Wir haben Angriffe auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gerade erst am Wochenende hat Norbert Steger, ein FPÖ-Mann im Stiftungsrat des ORF, gesagt, naja, wenn die so berichten, wie über Ungarn berichtet wurde, über die Wahl, dann können wir ja gerne mal ein Drittel der Korrespondenten einfach entlassen. Und auch wenn die gegen unsere Social-Media-Richtlinien verstoßen, wir alle entlassen. Also ständige Angriffe auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie hast du das wahrgenommen? Ist es so genau das, was du erwartet hast, wenn man eben die FPÖ in die Regierung holt?
Naja, eigentlich ja. Also die große Empörung darüber, dass Ultrarechte wirklich ultrarechts sind, wie zum Beispiel durch das Auftauchen dieser Liederbücher, hat mich dann doch einigermaßen erstaunt, weil was hat man denn sonst von deutschen nationalen Burschenschaften erwartet? Also hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Österreicher sich das so ein bisschen schön geredet haben, als das wären so sektenartige, lustige Jungs, die Bier saufen und komische Narben im Gesicht haben, aber eigentlich harmlos sind. Und das hätte man besser wissen müssen. Auch die Historikerkommission, die versucht sozusagen die Geschichte der FPÖ aufzudröseln, ist meiner Meinung nach obsolet, weil die Geschichte ist relativ gut bekannt. Deshalb, man wählt eine sehr rechte Partei, man kann sie jetzt rechtspopulistisch, rechtsradikal oder rechtsextrem nennen, also da gibt es sogar Gerichtsurteile, glaube ich, die rechtsextrem erlaubter, aber man wählt die und dann machen sie rechte Politik und benehmen sich wie sehr rechte und dann wundert man sich. Also das war schon eine bemerkenswerte Reaktion auch hier der Öffentlichkeit, fand ich.
Wobei die Frage so ein bisschen ist, entschuldige, dass ich unterbreche, aber wer wundert sich darüber und wer macht das zum Thema? Ne? Weil, also ich kriege natürlich die Nachfragen dann aus den Redaktionen. Was ist da schon wieder los? FPÖ hat wieder dies, das gesagt. Kickl hat wieder, als Herbert Kickl ist der Innenminister, der hat zum Beispiel gesagt, man solle doch Asylwerber, also hier heißt es Asylwerber, nicht Asylbewerber, man solle die doch konzentrieren. So. Und dann gehen natürlich alle Alarmleuchten an. Ich habe aber das Gefühl, dass den Leuten hier in Österreich relativ wurscht ist in Wahrheit. Und du hast ja auch gesagt, sie haben sie auch gewählt, ne? Und die haben ganz klar rechts gewählt, also eine rechte Regierung gewollt. Inwiefern spielen diese ganzen Skandale überhaupt eine Rolle jetzt über dich und mich und die ganze Medienblase und die man so als linksliberale Gutmenschen, wie auch immer, denunzieren würde aus der rechten Ecke? Inwieweit spielt das hier überhaupt eine Rolle in Österreich?
Es ist in meiner Wahrnehmung schon anders als in Deutschland. Also wenn wir das Beispiel nehmen mit den Nazi-Liederbüchern, da war ja ein Spitzenkandidat einer großen Partei drin, nicht nur verwickelt, sondern Vorsitzender dieser Burschenschaft, der sich warm lief für eine Landtagswahl. Ich glaube, wir sind uns einig, dass jemand in Deutschland, selbst wenn das Kindermädchen in der Burschenschaft gewesen wäre, diese Landtagswahl noch nicht mal als Kandidat überlebt hätte. Hier ist man mit dem Slogan, jetzt ist recht, in die Wahl eingestiegen und hat nur, wie es dann immer hieß, oder wegen des Skandals 16% geholt. Also ist das auf jeden Fall von sehr vielen Menschen nicht als Skandal wahrgenommen worden. Trotzdem glaube ich, dass auch viele FPÖ-Wähler die FPÖ sicherlich nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen oder es auch nicht gerne sehen, dass die FPÖ dann durchaus kritische Kontakte zu Rechtsextremen hat. Kein Mensch bezeichnet sich, glaube ich, selber gerne als rechtsextrem oder kein Mensch sagt gerne, ich wähle eine rechtsextreme Partei. Deshalb ist es auch bei zumindest größeren Teilen der FPÖ-Wählerschaft übel aufgestoßen, dass da, und ich meine, das, was wir in Niederösterreich da hatten, das war nicht rechtsextrem, das war Nazi-Zeug verbreitet wird. Also ich glaube schon, dass viele Menschen erstaunt waren oder sich aufgeregt haben darüber. Obwohl man es theoretisch hätte eigentlich vorher wissen können.
Ich habe am Wochenende in der SZ ein ganz spannendes Interview gelesen mit David Schalko. David Schalko ist ein österreichischer Autor, Drehbuchautor auch, hat ganz tolle Serien und Filme gedreht. Braunschlag zuallererst, ganz, ganz tolle Serie, unbedingt mal anschauen. Gibt es auf Netflix, glaube ich sogar. Und der hat über Sebastian Kurz und seine Außendarstellung gesagt, Sebastian Kurz spielt den starken Mann, aber ist er gar nicht. Dazu ist er viel zu uncharismatisch. Jedes Mal, wenn es um Inhalte geht, bröckelt bei ihm die Fassade. Am liebsten sagt er eigentlich gar nichts. Glaubst du, also klar, ziemlich hart, David Schalko darf das. Was sagt Serjan Govidaritz dazu, dem, was Sebastian Kurz, wie er sich so verhält?
Sebastian Kurz ist, das habe ich geklaut von Florian Klenk, der es mir mal im Interview gesagt hat, das ist dem Chefredakteur des Falter. Fand ich eigentlich eine ganz gute Analyse, ist ein Politiker mit einem guten Zug zum Tor. Also jemand, der ein gutes Gespür dafür hat, wie man in politische Ämter kommt und wie man sie dann auch behält. Das hat zum Beispiel der Wahlkampf gezeigt, der, ich wiederhole mich, von professionellen Gesichtspunkten betrachtet, sehr, sehr gut verlaufen. Seit Sebastian Kurz an der Regierung ist, spielt er das ganz hervorragend aus, was er wirklich gut kann. Das hat er auch gelernt als Außenminister. Das ist sozusagen das repräsentative Bewegen auf dem, meinetwegen diplomatischen oder auf dem politischen Parkett. Also das, was er sagt, ist in der Regel irgendwie nachvollziehbar und klingt irgendwie ganz, ganz vernünftig. Er umschifft aber Themen, die ihm unangenehm sind. Und zwar behaupte ich jetzt einfach mal ziemlich strategisch.
Ganz kurz auch dazu, ein schöner Einspieler. Sebastian Kurz umschifft das Thema Rauchverbot in der Debatte im Nationalrat. Hört mal rein.
Sie sprechen ein Thema an, das viel diskutiert wird. Sie sprechen ein Thema an, wo es unterschiedliche Zugänge gibt, die, glaube ich, auch alle legitim und argumentierbar sind. Wir haben hier bei den Koalitionsverhandlungen uns auf eine Position verständigt, die ich auch mittrage. Diese Position wurde gestern auch so im Parlament beschlossen, nämlich eine Verlängerung des Status quo.
Man könnte auch sagen, dass er eigentlich gar nichts gesagt hat zum Rauchverbot, obwohl er eigentlich eine klare Meinung hat. Er ist nämlich eigentlich dagegen, gegen das, was Sie selber beschlossen haben in der Regierung.
Ja, genau, im Prinzip die Bestätigung der These, die ich gerade formuliert habe. Also das ist ein sehr unangenehmes Thema für Sebastian Kurz, weil das eine der wichtigsten Forderungen der FPÖ war in den Koalitionsverhandlungen. Er hat es schlucken müssen, weil, wie gesagt, die FPÖ darauf bestanden hat. Er ist dieser Überzeugung nicht. Er ist ja selber überzeugter Nichtraucher und eigentlich spricht ja alles dafür, dass es eine unvernünftige Entscheidung ist, das zurückzudrehen. Aber um Geschlossenheit mit seinem Koalitionspartner zu demonstrieren, auch ein Kern seines neuen Stils, also man patzt sich, wie man hier in Österreich sagt, nicht an in einer Regierung, immer in Abgrenzung zu den Vorgängerregierungen, umschifft er das. Es geht sogar so weit, dass Sebastian Kurz zum Beispiel bei der Sondersitzung des Nationalrates, die um diese ziemlich undurchsichtige und überhaupt noch nicht aufgeklärte Affäre um den Verfassungsschutz stattgefunden hat, gar nicht da war. Weil da hätte er sich ja möglicherweise äußern müssen zu etwas, was wirklich unangenehm ist. Das sind so Punkte, die im Moment noch funktionieren. Sebastian Kurz ist nach wie vor sehr beliebt bei den Bürgern in Österreich. Das kann aber auf Dauer so nicht funktionieren. Irgendwann werden die Menschen ja auch ein klares Wort fordern. Und auch da hat Sebastian Kurz aber ein ganz gutes Gespür. Also er hat dann, als zum Beispiel diese Nazi-Lied-Affäre tatsächlich über Österreich hinaus schon richtig hohe Wellen geschlagen, hat dann tatsächlich auch sowas wie ein Machtwort gesprochen und hat ein Verbotsverfahren für die Burschenschaft dann öffentlich ganz wirksam bekannt gegeben und so weiter und so fort. Also das kann er schon ganz gut. Er weiß, wie er öffentlich zu agieren hat. Und ich komme nochmal auf diesen Spruch zurück, also jemand mit einem guten Zug zum Tor.
Dann sind wir am Ende angelangt, unser Tour de Force über den Balkan zurück nach Wien und in die Innenpolitik. Vielen Dank dafür, Sirjan.
Bitte gerne, hat Spaß gemacht.
Mir auch, vielen Dank. Und ja, ihr könnt den Sirjan hören im Deutschlandfunk. Ich werde auch den Blog verlinken und den schönen Artikel über die Wortspiele mit Sebastian Kurz. Ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem Café Kreuzberg in der Neustiftgasse in Wien. Und ich hoffe, dass die Tonqualität in Ordnung war. Bis zum nächsten Mal. Servus, Baba.